In der Nachbarschaft eines unserer Mitschüler lebt ein sehr alter Mann namens Peter.
Geboren wurde er vor 102 Jahren im Frankfurter Stadtteil Dornbusch, in dem Haus, in dem wir ihn besuchen durften.
Natürlich hatten wir viele Fragen auch zur Kriegszeit. Diese hat Peter nicht in Frankfurt, sondern in Berlin und Dresden erlebt. Zuerst aber wollten wir von ihm wissen, wie Frankfurt vor dem Zweiten Weltkrieg aussah.
Oh, da geht er am besten ins Rathaus und guckt nach, was Altstadt früher war, ist ja heute nicht mehr. Ja. Nicht viel zerstört. Die Häuser hier waren alle erhalten. Ja. Die Amerikaner haben es offenbar damals schon einen Plan gemacht, dass sie nicht später mal irgendwo wohnen müssen, wenn sie herkommen. Ja. Und da haben sie die Gegend verschont. Und deswegen war die Innenstadt quasi freigegeben zur Zerstörung offenbar. Und dass also besonders in der älteren Teil nichts übrig. Und dann ist es auch nach dem Krieg, dann soll ja schnell aufgebaut werden. Etwas neu konstruiert worden, die Altstadt, da geht jetzt diese Berliner Straße durch. Ja. Das waren früher alles alte, kleine Häuser. Enge Straßen, die waren so schmal, da konnten die oben sich mit der Hand guten Tag sagen. Oder bei einem anderen Haus. Und die haben darüber die Wäsche gespannt zum Trocknen und so weiter. Also das ist besonders verändert, ja. Fast im alten Stil, aber genauso dem Stil, wie die alte Oper ist, war das heute damals auch. Das war immer interessant. Ich meine, ich habe ja lange in Berlin gewohnt damals, im Krieg sogar eine Zeit lang. Und da hatten wir in Berlin eine Sendemöglichkeit und Empfangsmöglichkeit für die Einflüge. Das heißt also, über das Telefonnetz in Berlin wurden Signale ausgeschickt. Ja. Und wenn man die geschickt war, konnte man sich die abgreifen. Das habe ich gemacht damals über einen Verstärker, dann quasi in Lautsprecher eingeschaltet. Und wenn die Flieger dann im Anflug waren, ja, dann fing das Ding an zu piepen. Das war ziemlich laut und hat mich aufgeweckt. Ja. Und dann das Haus alarmiert, sagt auf, in den Keller runter. Ja, und sind wir in den Keller runter marschiert. Das war damals mit der Funkeinrichtung praktisch, ja. Sodass wir also nicht sehr überrascht wurden. Andererseits war fast jeden Abend nachher Fliegeralarm, sodass wir jeden Nacht irgendwann mal raus mussten. Das war so alles andere als angenehm. Ja.
Wann war Ihnen klar, dass ein Weltkrieg ausbricht und wie haben Sie sich gefühlt dabei?
Ja, das ist eine gute Frage. Also wir hatten hier einen Geschichtslehrer. Und der Lehrer hat uns eines Tages mal einen Vortrag gehalten über Aufrüstung und Ähnliches. Das heißt also, wenn man jetzt aufrüstet, heißt Kanonen kauft, Panzer und alles, was man so für den Krieg braucht. Vor dem Hitler gab es ja damals die Abrüstung hier in Deutschland. Wir hatten ja nur 100.000 Mann hier, ja, ohne schwere Waffen. Das war also quasi eine Proforma-Geschichte nur. Und als der Hitler dran kam, hat er daher heimlich aufrüsten lassen gegen das Verbot. Ja. Und da gibt es ja auch so lustige Witze, wie einer sagt, ich habe jetzt geheiratet und erwarte ein Kind. Und es ist ganz eigenartig, ich arbeite da in einer Fabrik für Kinderwagen. Jetzt habe ich mir alle Einzelteile geklaut. Und wenn ich zusammenbaue, kommt ein Maschinengewehr raus. Habt das verstanden? Ja. Also, so auf dieser geheimliche Art wurde damals hier quasi doch aufgebaut. Und dieser Geschichtslehrer, der hat das natürlich, das wussten ja die meisten, wussten ja, was da los ist, ja. Der hat das auch beobachtet und dann hat er gesagt, jetzt haben wir so und so viel eininvestiert, ich weiß nicht mehr, wie die Zahlen waren, so und so viele Millionen. Und wenn jetzt nicht bald ein Krieg kommt, dann ist das eine Fehlinvestition. Passt mal auf, das Ganze geht auf einen Krieg aus. Ja, und nach ein paar Wochen war der Geschichtslehrer verschwunden. Den haben sie so kassiert, weil er sowas gesagt hat. Insofern hatten wir mal nachgedacht darüber, wie passiert denn das? Es ist ja so, wenn ihr jetzt euch was kauft, ja, und könnt es nicht benutzen, auf die jetzige Zeit kann man das auch übertragen. Nur ist jetzt also mehr oder weniger ein Gleichgewicht der Bewaffnung, sodass keiner weiß, keiner kann einen Krieg gewinnen. Wird also nach meiner Ansicht auch keinen großen Krieg mehr geben. Ja.
Haben Sie im Krieg gedient oder was haben Sie im Krieg gemacht?
Ich war also, als der Krieg ausbrach, in Berlin in einer Firma, die damals schon solche Kriegsgeräte herstellte und war dort in der Entwicklungsabteilung, sodass ich da quasi, dann nennt man das UK, unabkömmlich war, zunächst mal, ja. Und das heißt also, die ersten paar Jahre war ich ja dann in Berlin geblieben, 41, 42 muss das gewesen sein. Da ist das Werk, in dem wir waren, bombardiert worden. Und zwar zur Arbeitszeit. Das heißt also, wir haben Alarm bekommen vorher, gingen alle runter in den Keller, verschiedene Luftschutzkeller, hießen die damals, ja. Und da hat es mal plötzlich ganz schön gerumst, die Decke wackelte, alles wackelte, ja. Und als wir da rauskamen aus dem Keller, war die Fabrik weg. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Man geht runter, da oben sind hohe, hohe Häuser. Und wenn man da raufkommt, ist da nur noch ein Trümmerhaufen, der qualmte quasi, hat nicht gebrannt zum Glück. Das war das Ende der Berliner Zeit. Und dann wurde der Betrieb aufgeteilt. Ein Teil kam nach Sachsen, ein Teil nach Bregenz, Österreich. Ja. Und ich war in dem Teil, der nach Sachsen kam, war mal eingelagert in einer Papierfabrik, die nicht so kriegswichtig war damals. Da wurde dort weiter produziert. Und in dem Ort waren dann noch zwei Fabriken, die auch umgestellt wurden auf solche Kriegsgüter. Ja. Da hatte ich das Glück, weil ich damals vernünftige Leute auch, es gab ja mehrere in meinem Alter noch, ja, dass wir quasi bis zum Kriegsende da in der Fabrik tätig sein konnten. Ja. Also da kam da oben, wirklich, kann man sich so gar nicht vorstellen, eine Fliegerkette nach der anderen. Es waren schätzungsweise ein paar hundert Flugzeuge, die da oben rüber wegflogen. Wir waren nicht das Ziel, wir waren nicht zu interessant wahrscheinlich in der Hinsicht. Die haben damals Dresden platt gemacht, ja. Und gerade in einem Zeitraum, als ein großer Flüchtlingsstrom durch Dresden, vom Osten her, nach dem Zentrum von Deutschland, und die sind alle umgekommen, die Leute da. Es waren 100.000 Tote oder was, das war also ganz schlimm. Und wir konnten mit unseren Funkgeräten, wir hatten ja Funkmessgeräte gebaut für die Flugzeuge, konnten wir die Amerikaner abhören und haben da natürlich mit denen gehört, was sprechen die da oben. Aber die haben überhaupt nicht über den Krieg gesprochen, sondern wie das halt bei Männern so üblich war, damals auch schon, ja, unterhalten. Die waren in Paris stationiert. Die kamen von Paris bis hier rüber rein, haben dann Dresden bombardiert und dann hielten sich, kommt ihr heute Abend wieder, wenn wir nach Hause kommen, kommt ihr wieder mit das Lokal, wo wir gestern waren. Da sind nette Mädchen jetzt aufgetaucht, ja. So, das waren die Gespräche, die da oben führten. Und wir würden das quasi zu, dann, ja. Und das Ende des Krieges, das haben wir da auch in dem Ort erlebt. Aber da unser Chef sehr vernünftig war, der sagte, ich habe von Berlin den Befehl, wir müssen unsere Unterlagen vernichten, wir müssen hier alles zerstören, dass das nicht in Feindeshand fällt, wie das damals hieß. Ja. Und wir haben dann in den letzten Tagen quasi nichts gemacht, als die Akten, die da waren, in der Papierfabrik. Ja. Da kommen ja Rohstoffe rein fürs Vorherstellen von Papier in so einen großen Topf. Ja. Und da laufen zwei schwere Steine drin rum. Ja. Und die zermahlen das Papier oder was da reinkommt an Rohstoff in eine ganz kleine Faser. Und da haben wir unsere ganzen Akten reingeworfen. Ja. Da war so nichts mehr übrig, außer Fasern, nur noch zum Schluss. Ja.
Wie standen Sie oder stehen Sie zum Nationalsozialismus?
Ach Gott, ich muss da ehrlich sagen, ich habe mich in meiner Jugend überhaupt nicht um die Politik gekümmert. In meinem Haus, da wurde auch nicht von Politik gesprochen. Ja. Der Krieg ausbrach und wir merkten, was dahinter steckt. Ja. Da war es zu spät, irgendwas dagegen zu unternehmen. Ja. Auch die Möglichkeit, andere Sender zu empfangen. Da haben also quasi die Nachrichten von England gehört, auch von Amerika und vom Ausland überhaupt, um ein Bild zu machen, was hier in Deutschland alles läuft. Und ich meine, heute nach dem Krieg sagten zwar viele hier, wir waren alle dagegen, aber gemacht hat keiner was. Ja. Damit einverstanden, im Gegenteil, aber wir konnten ja nichts machen. Ja.
Danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Wir haben viel über Sie und Ihr Leben erfahren.
Ach so, gerne. Also, ich meine, das hat auch mal Spaß gemacht, mit euch zu sprechen.